Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext ist nochmals die Epistel und ich lese es ruhig nochmal, dann hat man es besser vor Augen oder im Bewusstsein, so vor dem inneren Auge. Der Apostel Petrus schreibt also: Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr waret wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Jesus Christus, es beginnt mit den Worten: Dazu seid ihr berufen. Wer ist denn ihr? Und wozu sind wir denn berufen? Das ihr, im Petrusbrief ist das ein bisschen, er schreibt einen, nicht den ganzen Brief, aber diesen Abschnitt, da geht es einmal geht's um die Ehemänner, dann geht es um die Ehefrauen, dann geht es dann um die Kinder, dann geht es um die Herren und dann geht es um die Knechte. Und dieser Abschnitt ist der, der ist speziell geschrieben für die Knechte. Und da müsste man eigentlich sagen, ihr lieben liturgischen, also ihr lieben Leute, die ihr für die Liturgie zuständig seid, da habt ihr eigentlich einen falschen Text ausgewählt. Wir haben heute keine Knechte mehr. Ihr müsstet einen von den anderen Abschnitten auswählen. Aber es ist nun so vorgegeben und wir gucken mal, wie nah oder fern uns die Knechte sind. Ich denke, eins, was man sagen muss, ein Knecht ist jemand, der ist in einer Situation, da kann er nicht raus. Er kann also nicht sagen, das passt mir hier nicht und da packe ich meine Sachen und suche mir was Besseres. Oder die sind hier so unfreundlich mit mir hier, da sollen sich mal einen anderen Dummen suchen, aber nicht mit mir. Oder in irgendeiner ähnlichen Situation, das ist, wo ein Knecht dann jedes Mal nicht weg kann. Der ist da drin und das ist eben so, fertig. Und wie ich so darüber nachgedacht habe, da fielen mir die lieben Schniebenschwestern ein. Ich dachte, die können zwar theoretisch auch sagen, ich packe jetzt mal ein Päckchen und haue wieder ab, aber das ist erstmal nicht die Erwartung. Erwartung ist eigentlich erstmal mehr, du bist jetzt hier und aus Sicht der Gäste, ich weiß gar nicht, wie bewusst euch das ist, ist ja Schniebenschwester ist ja ein hoher Status, aber wenn man dann Schniebenschwester selber ist, dann stellt man fest, du bist hier eingeteilt zum Aufräumen, zum Saubermachen, zum Putzen, Zimmer vorbereiten, Suppe umrühren, Gartenarbeit und außerdem sollst du noch zu allen Gästen freundlich sein. Egal, ob du dich gerade gut fühlst oder nicht, ist ganz egal und egal, ob dir die Gäste freundlich begegnen oder nicht, du bist jetzt in der Situation und das ist eben so. Da kannst du nicht weg. Wir haben manchmal ähnliche Situationen, wo wir auch merken, da kannst du jetzt nicht einfach raus aus der Situation. Insofern für alle unter uns, Schwester Astrid hat uns heute so schön passend diesen Vers rausgesucht, die hatte keine Ahnung, was ich jetzt hier predige. Ich war erstaunt, wie das passte. Also für alle von uns, die wir jetzt an irgendeinem Platz sind, wo wir nicht weg können, das ist so ein bisschen sowas wie die Knechtssituation. Und dazu seid ihr berufen. Wozu denn nun? Das steht auch in dem Vers davor. Nämlich, wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Bisschen eine merkwürdige Berufung. Da möchte man eigentlich sagen, lieber Petrus, ist das jetzt Spott oder ist das Zynismus? Zu sagen, das wäre eine Gnade von Gott, wenn ich mir die Hacken wund laufe und mir Mühe gebe und ein Bein ausreiße und versuche, mein Bestes zu machen und es richtig gut hinzukriegen. Und dann kriege ich zum Schluss eine dumme Bemerkung dafür. Oder die fangen noch an, rumzukritisieren, was dann nicht hundertprozentig perfekt wäre an dem, was ich da mit Mühe und mit Anstrengung und mit guter Absicht und mit Fleiß und allem gemacht habe. Und dann wird auch noch rumgemeckert und am besten die Sache auch noch zerpflückt. Und das nennst du dann Gnade, lieber Petrus. Das ist empörend. Wir gucken mal, wie er das gemeint haben könnte. 5. Er spricht jetzt hier von den Fußtapfen unseres Herrn Jesus Christus, denen wir nachfolgen sollen. Und dann nennt er 5. Erstens keine Sünde, zweitens kein Betrug in seinem Munde, drittens nicht widerschmähen, viertens er drohte nicht, als er litt, fünftens er stellte es Gott anheim. Keine Sünde getan, erste Fußtapfe. Lieber Petrus, das hat dann wirklich keinen Zweck. Da brauchen wir doch gar nicht anzufangen. Ich erinnere mich, vor Jahrzehnten war mal große Aufregung im Schneewindhaus. Irgendjemand hatte Pfarrer Jansa gefragt, ob man denn ohne Sünde sein könnte. Der hatte damals gesagt, na ja, ein paar Tage kann man auch mal ohne Sünde sein. Und da war eine große Aufregung, kann das sein, kann der sowas sagen und geht das? Und ist also wirklich sehr... Er ist ja lange nicht mehr unter uns. Wir wissen alle, dass das bei uns nicht geht. Wieso schreibt es Paulus dann? War er so in Illusionen und Träumen befangen, dass er solche Dinge hier schreibt? Ich habe nochmal geschaut, wo das Wort Sünde das erste Mal vorkommt. Das ist bei dieser Geschichte mit dem Kain, wo er seinen Bruder umbringen will. Und da gibt es eine interessante Beobachtung. Das Wort Sünde ist auch im Hebräischen ein weibliches Wort, also die Sünde wie bei uns. Es wird aber an dieser Stelle, wo es das erste Mal vorkommt, benutzt, als wäre es ein männliches Wort, also wie der Sünde. Das heißt, es wird zum Ausdruck gebracht, das ist etwas Starkes. Bei uns ist die Sonne auch die, in den heißen Ländern ist die Sonne immer der, weil die so stark ist dort. Wir freuen uns, wenn sie scheint, wie gestern und vorgestern, und sagen, oh, das ist aber schön. Die sagen, oh, die Sonne ist wieder mit ihrer Hitze, mit ihrer Kraft, mit ihrer Macht. Ja, da gehört dann Kraft und Macht dazu, zu der Sonne in den südlichen Ländern. Und so hier, Sünde erscheint als erstes etwas, das ist richtig stark, das hat richtig Kraft und lauert an unserer Tür. Und dann wird aber dem Kain noch gesagt, du aber herrsche über sie. Ich bleibe bei dieser ersten Sache mal ein kleines bisschen stehen. Die anderen Sachen mache ich dann kürzer. Wir haben Sünde normalerweise als das im Blick, wo uns die Nerven durchgehen und uns einfach der Kragen platzt und wir nicht mehr ruhig geblieben sind. Wir hatten uns so vorgenommen, aber das nächste Mal hältst du den Mund. Aber es hat nicht geklappt. Wir wollten es ja eigentlich. Das nächste Mal machst du das aber besser, jetzt auch irgendwas anderes. Und wir haben es einfach nicht geschafft. Das ist nicht der eigentliche Punkt von Sünde. Der eigentliche Punkt von Sünde ist was anderes. Das ist das, was ich mit Absicht und mit Überlegung und mit Bedacht tue. Ich will das so. Denn Kain hat da auch nicht in dem Moment es überrannt. Wenn man genau hinguckt, merkt man das. Sondern das war mit Überlegung und mit Bedacht. Ich will das jetzt. Und ich schiebe alles andere beiseite. Ja, eben auch das Reden Gottes, was da noch zu ihm kam. Ich schiebe das beiseite. Ich will das jetzt. Vor Jahren habe ich einen auch wieder merkwürdigen Satz von einem russischen Sterzen gelesen, der schrieb, das, wessen sich einer rühmt, das ist oft seine Sünde. Da habe ich gedacht, was? Das, wessen sich einer rühmt, das ist oft seine Sünde. Also er redete von Christen. Und wie ich so beim Nachdenken darüber war, also nicht bloß ein paar Minuten, sondern über Tage und Wochen habe ich darüber nachgedacht, ich weiß nicht mehr genau, wie lange der Abstand war, treffe ich einen guten Freund, auch ganz bewussten Christen, und der erzählt mir was voller Stolz. Und ich denke, das ist es. Das ist gemeint. Das war nämlich großer Unfug, was der da vorhatte und wessen er sich rühmte und was er getan hatte. Und merkte nicht, dass das Sünde war. Er war aber noch stolz drauf. Und er war gewohnt, zur Beichte zu gehen. Also das war nicht so ein Wischiwaschi-Oberflächenchrist. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, dass ich gedacht habe, halt mal, stopp, sei mal ganz vorsichtig. Wo sagst du, oh ja, hier, ich habe und ich kann und ich bin und so weiter. Und die heiligen Engel Gottes sagen, lieber Johannes, was brannst du denn darum? Was haust du denn da auf die Pauke? Halte lieber den Mund. Zweite Fußtapfe, kein Betrug. Wenn wir aufrichtig sind, zeigt uns ja schon unser Gewissen an, wenn wir da irgendwo Trügereien, Mauscheleien machen. Wörtlich heißt es da sogar List, keine List in seinem Munde. Wann immer ich meinen eigenen Vorteil und meinen eigenen Nutzen im Blick habe und das höher stelle als das Wohlergehen meines Mitmenschen, auch meines unangenehmen Mitmenschen. Wenn ich also meinen eigenen Vorteil höher ansetze, werde ich immer dabei landen, unausweichlich, dass ich mit irgendwelchen listigen Worten da irgendwo was trickse und mauschele. Dem kann ich nicht entrinnen, solange ich meinen eigenen Vorteil vorne anstelle. Drittens, nicht widerschmähen. Also, da haben wir nun genug Gelegenheiten. Manch einer fast täglich, manch einer muss auch 3 Tage warten, bis er den Nächsten findet, der ihm was Dummes sagt. Und dass er dann erst üben, am dritten Tag erst üben kann, jetzt schön still sein und im Gegenteil was Freundliches sagen. Nicht geheuchelt, sondern aus ehrlichem Herzen. Mir ist das so ein Phänomen, dass unser Herr Jesus Christus den Judas, indem er ihn verrät, begrüßt, mein Freund. Das hat Jesus ja nicht geheuchelt. Das kam ja aus seinem Herzen, dass er gesagt hat, selbst den konnte er noch anreden als mein Freund. Und so also, dass wir all die da dumme und bissige Bemerkungen machen, nicht entsprechend reagieren. Viertens, er drohte nicht, als er litt. Jetzt kann man natürlich beim Leiden gleich an die Märtyrer denken, aber das ist ja nicht unsere Situation. Leiden fängt ja auch schon da an, wo ich in Situationen bin, wo ich einfach Unrecht erfahre. Man geht ungerecht mit mir um. Man setzt mich zu Unrecht hinten an oder was auch immer im Einzelnen es sein mag. Und das ist ja natürlich was Schmerzliches. Und es ist zu Recht, dass ich das als etwas Schmerzliches empfinde, denn es ist nicht richtig. Und es geht also hier nochmal wieder neu um die Frage, wie gehe ich mit den Dingen um, die an sich nicht richtig sind, aber die eben einfach passieren und sie sind so und ich bin plötzlich in diesen Situationen. Und da heißt es nicht drohen, auch nicht leise drohen. Das kann man ja dann für sich still behalten. Na, warte nur, die Stunde wird schon kommen. Das nennt sich dann Grollen. Und so ein Groll, der im Herzen aufbewahrt wird, wenn der nicht bei Zeiten rausgerissen wird, wie so ein Unkraut, wo ist jetzt, was ich weiß jetzt, Schwester Karin, wie so ein Unkraut bei Zeiten rausgerissen werden muss, wenn der Groll bleibt, der führt uns dahin, wo es den Kain hingeführt hat. Da kommt garantiert dann eine böse Frucht aus dieser bösen Wurzel raus. Das kann ich dann nicht mehr bremsen, wenn ich die Wurzel nicht rausgerissen habe. Selbst wenn ich nicht gleich den anderen umbringe, wie es bei Kain war, da ist es ja nun gleich, aber uns mal so deutlich vor Augen gestellt, es kann bis dahin führen. Die letzte Fußtapfe, er stellte es Gott anheim. Ich kann all diese Unrechtsdinge nur dann Gott anheimstellen, wenn ich weiß und damit rechne, dass mein himmlischer Vater heute, hier und jetzt was machen kann. Wenn ich das nicht im Blick habe, nicht vor Augen habe, dass er jetzt, hier, heute was machen kann, da kann ich das ihm nicht anbefehlen. Da muss ich mich schon selber darum kümmern, dass ich die Dinge wieder zurechtbiege. Ich kann es nur ihm überlassen, wenn ich damit rechne, dass er auch was tut. Und unser Herr Jesus Christus hat das gemacht. Und der Petrus hat das dann auch von ihm gelernt. Deswegen schreibt er es uns dann hier und hat gesagt, ja, das sind ja die Fußtapfen. Und das hat er den Satz ja nicht hingeschrieben, aber das ist ja klar, dass er sagt, ich bemühe mich auch, in diesen Fußtapfen zu leben und darin zu gehen. Meine liebe Frau sagt immer mal, wenn ich so in so einer Situation stehe, dass ich sage, mache ich jetzt so oder so, das eine ist so schlecht wie das andere, dann sagt sie ganz einfach, du, der Vater im Himmel hat noch eine Möglichkeit, auf die du gar nicht gekommen bist. Die nicht so und nicht so ist, sondern die ist nochmal ganz anders. Die kommt dann vom Himmel. Warum kann uns der Apostel Paulus solche Fußtapfen hier empfehlen, wo alle Leute sagen, komm, ich habe was Besseres? Er kann das deswegen empfehlen, weil in diesen Fußtapfen finden sich Frieden und Freude, die wir auf unseren menschlichen Wegen nicht finden. Da finden wir weder Frieden noch Freude. Wir brauchen uns bloß umzugucken in unserer Zeit. Die Freudlosigkeit unserer Zeit ist ja kaum noch zu überbieten. Und die Ruhelosigkeit unserer Zeit ist auch kaum noch zu überbieten. Weil man nicht die Fußtapfen Christi gehen will. Dort ist Freude, dort ist Frieden. Wir singen es dann nachher auch in der Feier des Heiligen Abendmahls. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Das ist der Frieden, weil er sagt, ich trage es, ich ertrage es, ich ertrage auch euch. Also mindestens bei mir muss er manches ertragen. Und er erträgt es. Und damit hat er Frieden und kann ihn auch noch weitergeben. Und indem wir auch diese Fußtapfen mitgehen, kriegen wir nicht nur selber Frieden, sondern es ist solch ein Frieden, den wir noch weitergeben können. Ihr waret wie die irrenden Schafe. Da sagen wir, jawohl, richtig, das waren wir auch früher. Aber jetzt sind wir keine irrenden Schafe mehr, jetzt sind wir schlau. Und da müssen wir vorsichtig sein, ob wir wirklich so schlau sind. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen auch Schafe hat. Diejenigen werden das wissen, dass man nicht für umsonst vom dummen Schaf redet. Die stellen sich wirklich dumm an. Wir haben schon seit vielen Jahren Schafe. Die sind auch nicht besonders begabt, was zu lernen. Und unser Herr Jesus Christus nennt uns seine Schafe. Haben wir ja vorhin gehört im Evangelium. Also wer ein Schäfer ist, weiß, dass das nicht ein besonderer Ehrentitel ist, Schaf genannt zu werden. Die Leute damals haben das sicherlich verstanden. In dem Zusammenhang kommt ja dann nachher auch, das heißt, sie hoben Steine auf. Wir lesen das so schön, oh, auf der gute Hirte und wir sind die Schafe und alles so schön, auf der grünen Weide und so weiter. Wieso haben die dann die Steine aufgehoben? Weil die verstanden haben, was Jesus da gemeint hat. Weil wir Leute sind, die kommen, gehen ohne Hirten auch wieder neu in die Irre. Wenn wir, wörtlich heißt das ja nicht bekehrt, sondern uns ihm hingewendet, ihr habt euch ihm hingewendet, dem guten Hirten. Wenn es nicht zu dieser wirklichen Hinwendung zu ihm kommt, dass ich immer wieder neu, täglich Neues sage, Herr, wo geht's lang jetzt heute? Ich kann ja nicht sagen, wo es gestern lang ging. Ich muss ja wissen, wo es heute lang geht. Da muss ich heute gucken, muss ich heute aufmerksam sein und sagen, wenn ich die Orientierung nicht habe, bin ich nach wie vor ein irrendes Schaf, auch als Christ. Mir fällt da immer ein, eine Situation, die ich vor Jahren mal mitgekriegt habe, 4 wirklich richtig aktive, gläubige Frauen, ganz aufrichtig und ehrlich, in einem Ort, haben miteinander gebetet und wussten aber, wie es richtig ist. und haben sich verhalten wie bei Krylovs Fabel. Der Hecht und der Schwan und der Krebs, jede von den Vieren zog in eine andere Richtung. Und sie hatten auch um einen Pastor gebetet, dass sie einen gläubigen Pastor in ihrem Ort haben wollten. Und das Gebet wurde erhört. Aber nach einer Weile nahm der Vater im Himmel den wieder weg. Warum denn das? Die vier hatten nicht gelernt, auf ihn zu hören. Die wussten es selber besser. Wir haben schon unsere guten christlichen Programme. Wir wissen schon, was wir machen müssen, damit unser Ort hier, damit das Evangelium hier in unserem Ort wunderbar läuft. Wenn wir schon den richtigen Plan haben, wie das Evangelium richtig läuft, da sagt uns Petrus, da könnt ihr viel machen, das wird es nicht. Da kommt es nicht. Das kommt nur, wenn wir ganz brav und schlicht hinter dem Hirten hinterherlaufen. Das ist der einzige Weise, wie den Leuten, wie uns selber und den Leuten um uns her geholfen werden kann. Und dazu sind wir eingeladen, wirklich immer neu auf den guten Hirten zu achten und ihm zu folgen, ihm zu vertrauen und in seinen Fußstapfen zu gehen. Amen.